Guten Abend, liebe Geschwister und Freunde. Sie werden sicher erstaunt sein, dass ich gleich zu Beginn hier als Referent auch an das Pult trete. Nun, es hat einen Grund. Unser lieber Bruder Martin Buch ist plötzlich erkrankt. Er hat wohl sich eine Infektion geholt und muss das Bett hüten. Und da waren wir übereingekommen, dass ich dann eben auch den Beginn mache. Also, ich grüße Sie herzlich und darf damit rechnen, dass unser Herr durch sein Wort, durch seinen Geist unter uns ist und dass er uns zu diesem Thema Original oder Fälschung, Weisheit und Erkenntnis schenkt. Denn das ist wohl vonnöten. Es ist, wie ich meine, ein wichtiges Thema in dieser Zeit, über das ich nachher etwas sagen werde. Und nun wollen wir zusammen aus dem dort ausliegenden Liederbuch singen. 383, das Generalthema für diese beiden Dienste, ich habe es bereits genannt, Original oder Fälschung. Es ist unterteilt noch einmal unter die Aspekte Geistliches, Menschliches oder Verführerisches im Leben der Christen bzw. der Gemeinden. Ich möchte zunächst eine Bemerkung für uns alle im Sinne der Verantwortlichkeit machen, nämlich, dass wir nicht schnell dabei sind zu sagen, ja, da und da ist alles falsch, da ist Verführung, bei uns ist alles in Ordnung. Wir stehen nie in der Gefahr, versucht zu werden. Das wäre schlimm. Aber wir dürfen auch die Gewissheit haben, dass der Geist Gottes in alle Wahrheit führt. Und wenn ich hier und da auch auf einzelne Denominationen, Bewegungen eingehe, möchte ich darum bitten, nicht pauschal zu verurteilen. Es geht nur um eine Prüfung. Verurteilung ist etwas anderes als prüfen. Wir werden aufgefordert zu prüfen, damit wir eben nicht dem Falschen erliegen. Es gibt offenbare Fälschungen und Täuschungen, die kann man, wenn man einigermaßen im Wort zu Hause ist, erkennen. Ich werde auch solche Anzeichen aus der jüngsten Vergangenheit, Gegenwart einmal einblenden. Schwieriger wird es, wenn die Fälschungen kaum vom Original zu unterscheiden sind. Ich habe jetzt neulich in der Zeitung gelesen, dass eine Kunstexpertin der Meinung war, der 75 Millionen teure Van Gogh wäre eine Fälschung. Stellen Sie sich das mal vor. Sie meinen, Sie hätten das Original und haben eine Fälschung. Diese Fälschung aber, das hat die Betreffende bescheinigt, ist so angelegt, dass kaum einer das Abweichen vom Original erkennt. Und da wird es kritisch, eben auch im geistlichen Bereich. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass Satan nach 2. Korinther Kapitel 12 sich in einen Engel des Lichts verstellt und damit so glänzend faszinierend wirken kann durch seine Boten, denn die verstellen sich ebenso als ein Engel des Lichts, sodass man schon göttliche Weisheit, Erkenntnis, die Gabe der Geisterunterscheidung benötigt. Wir werden differenzieren müssen. Wie bezeugt, es gibt das geistlich Echte. Dann gibt es etwas Menschliches. Und schließlich ist das Verführerische zugleich teuflisch. Der Jesus muss ja mal dem Petrus sagen, du meinst nicht, was göttlich ist, sondern das, was menschlich, dann irdisch und teuflisch ist. Wir haben also da auch eine fortschreitende Entwicklung. Und ich habe in anderen Zusammenhängen schon mal darauf hingewiesen, das Gefährliche im Hinblick auf den Abfall ist dies, dass da schon, kommen wir nachher nochmal darauf, zur Zeit der Apostel Ansätze für diese Weichenstellungen waren. Und die äußert sich sehr oft in einer falschen Toleranz. Ach, so genau darf man das doch nicht nehmen. Wir wollen mal um der Liebe willen alles Lehrmäßige lassen. Klingt Sehr gut, ist aber nur die eine Seite der Wahrheit. Und aus dieser Toleranz entwickelt sich eine Art falscher Kompromisshaltung. Man schließt Kompromisse. Die kommen ja immer aufgrund einer zu weiten Haltung zustande. Und dann ist der Abfall nicht mehr weit. Ich habe schon oft hier betont, dass der Herr sich auf mehreren Ebenen geoffenbart hat, möchte das auch nochmal einbringen hier unter diesem heutigen Aspekt. Und zwar einmal auf der Ebene der Schöpfung und des Gewissens. Und auch da setzt man an, schon zu täuschen und zu fälschen. Das zweite ist die Ebene des Gesetzes, der Gebote im Alten Testament. Und auch da wird es heute sehr kritisch. Das werde ich nachzuweisen versuchen. Und schließlich hat sich Gott geoffenbart in der Gemeinde durch Jesus Christus, durch die vollkommene Gnade. Und wir können nur durch den Glauben Anteil haben an diesem Heil, an dieser Erlösung. Und so wollen wir einsteigen und zunächst einmal auf das achten, was sich heute auf dieser untersten Ebene schon vollzieht. Liebe Geschwister, es gibt eindeutige Zeichen. Ich habe während der Brüderkonferenz in Langensteinbach das Thema gehabt, Abfallsituation heute. Zeichen des Abfalls, ehe der letzte Weltenherrscher kommt. Ich hatte mir das Thema nicht ausgesucht. Es ist nicht so, dass ich mir immer nur solche kritischen, negativen Themen heraushole. Nein, es muss auch das Positive gebracht werden. Wenn das nämlich nicht kommt, können wir sehr schnell destruktive Kritik üben. Das bringt auch nichts. Nicht dadurch, dass wir richtig sehen, stehen wir schon richtig. Es ist auch nicht damit getan, Lehre gut, alles gut. Die gesunde Lehre, das werden wir auch hören, ist Voraussetzung für gesundes Leben. Und wir brauchen das Licht des prophetischen Wortes, sagt Petrus in 2. Petrus 1, Vers 19, damit es scheine und leuchte in dieser dunklen Zeit. Zu dem ersten Bereich also. Paulus bezeugt ja in Römer Kapitel 1, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, allein durch ihr Gewissen auch und durch einen bestimmten erleuchteten Verstand zu erkennen, dass da ein Schöpfergott ist. Vorausgesetzt, dass sie die Wahrheit und nicht die Ungerechtigkeit und die Lüge lieben. Das wird ja ganz deutlich am Ende dieses Äons, dass die Menschen die Wahrheit nicht mehr lieben. Der Apostel erklärt aber auch zugleich, dass die allgemeine Menschheit, der größte Teil der Menschen der Torheit und der Lüge verfallen sind. Anstatt Gott Dank zu geben für das, was sie äußerlich wahrnehmen, für all das, was sie empfangen, tun sie das nicht. Sie werden verstockt, ja, sie werden zu Narren. Die Herzen sind verfinstert. Und wir wissen, wer dahinter steht. Satan verblendet die Herzen der Menschen. Ich lese den Vers 23 aus dem ersten Kapitel. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom verweslichen Menschen. Und hier beginnt die erste Fälschung und Täuschung. Anstelle des lebendigen Schöpfergottes treten Bilder bis hin zum Bild des Menschen. Darf ich hier schon fragen, wer ist heute an die Stelle Gottes getreten? Menschen, Idole. Ich werde nachher noch einige Beispiele dazu bringen. Diese Worte, die wir da gehört haben, sind doch sehr wahr. In der Ausreifezeit des Bösen wird ja deutlich, dass der Mensch der Endzeit sich immer mehr von dem Schöpfer des Alls entfernt und löst. Stattdessen erwählt er sich die Ersatzgötter. Darf ich nochmal an ein typisches Beispiel erinnern? Wir haben das übrigens auch in Arosa getan. Die englische Prinzessin Diana ist ja durch einen tragischen Unglücksfall ums Leben gekommen. Und was haben wir da beobachtet? Wie ein großer Teil der Menschen auf der Erde so erschüttert war, bewegt war, das darf sein, aber zugleich fast eine göttliche Verehrung dieser Frau entgegenbrachte. Manche Stimmen haben sich so geäußert. Wenn über 2 Milliarden Menschen an dieser Beerdigungsfeier teilnehmen, ist das schon eine Art Sensation. Eine Welle der Emotionen hat sich über die ganze Erde hinweg kundgetan. Nun, ich denke, wie es gerade Römer 1 bezeugt, dass der gottabgewandte Mensch sich sein eigenes Bildnis schafft. Er braucht einen Ersatz für den wahren Gott. Und hier wird ein Idol gefunden. Da ist selbst, etwa in jener Zeit ist dann die Mutter Teresa ja gestorben, dieses Schicksal dahinter verblasst. Dieses Geschehen als globales Ereignis sollte uns auch demonstrieren, wie es einmal möglich sein wird. Ich mache jetzt schon mal einen Sprung in die Gegenwart, dass die Massen über die Medien, sprich Fernsehen, weltweit in eine ganz bestimmte Richtung gedrängt werden. Diese Beeinflussung wird noch zunehmen, nicht nur über ein Medium, sondern man spricht ja von den Multimedien. Und das alles nur in der Beziehung zu einer Person. Und wer denkt nicht daran, dass jedes Bild in der Offenbarung sprechen kann, wenn der Antichrist erscheint? Und ich denke, es muss dann auch noch die Möglichkeit sein, dass eine Kontrolle über diese Medien funktioniert in Verbindung mit einem entsprechenden Code 666. So wird die Menschheit weltweit irgendwie auf ein solches Ereignis vorbereitet, mit allen Mitteln der Verführungskunst. Manipulation nennt man das, also Fremdsteuerung. Ich darf dazu noch eine Information aus Topic weitergeben. Nach den neuesten Informationen des Oktober-Informationsblattes unternehmen zurzeit führende UNO-Politiker und Regierungsvertreter der Mitgliedstaaten der UNO eben gemeinsame Anstrengungen, um diese Weltorganisation zu straffen und zu einer Weltregierung hinzuführen. Soll irgendwie ein Weltstaatenbund werden. Dieses Vorhaben wird unterstützt auch von ganz bekannten Institutionen, Organisationen. Da gibt es auch eine Richtung, die nicht einen offiziellen Status hat. Das sind die Nichtregierungsorganisationen, aber sie haben einen großen Einfluss auf die Entwicklung in der UNO weltweit. Sie möchten bestimmte Reformbestrebungen durchsetzen. Dazu gehören beispielsweise Amnesty International, also Amnesty International, dann auch der Weltkirchenrat, und das muss uns immer hellhörig machen. One World Now, das heißt eine Welt jetzt, der Lions Club und das UNO-Büro der Presbyterianer. Also immer wieder sind Kirchen, kirchliche Organisationen damit beschäftigt, diese Welt zu verändern, eine einheitliche Weltorganisation, ja eine Regierung möglichst zu schaffen. Ich habe hier schon mal vor etlichen Monaten auch auf Gorbatschow hingewiesen. Es gibt eine Gorbatschow-Stiftung und die verfolgt ebenfalls mit den weltweiten Aktionen ähnliche Zielsetzungen. Also wir müssen hier diese Entwicklung auch als Christen verfolgen. Und das Ganze geht einher auch mit einer gemeinsamen Erziehung. Es hat sogar schon gemeinsame pädagogische Pläne gegeben für eine Pädagogik der gesamten Menschheit. Und da werde ich als Pädagoge natürlich auch hellhörig. Und Pädagogik hat es immer mit gemeinsamen Zielsetzungen zu tun. Und da hinein kommt als ein entscheidendes Erziehungsmoment immer die Religion. Und wenn man nun etwas näher die Hintergründe erforscht, und das hat auch Topic getan, dann weiß man, dass ein ehemaliger führender UNO-Mitarbeiter eindeutig ein New Age-Vertreter ist, der sogar Kontakte hatte mit einer führenden Okkultistin. Wer den Namen schon mal von dieser Okkultistin gehört hat, Bailey, sie spricht von einer Schule der zeitlosen Weisheit. Da haben alle Religionen einen Platz. Beispielsweise hat ein führender Vertreter des Hinduismus eine Vision gehabt und bezeichnet die UNO als das absolut Höchste, was hier auf dieser Erde in Erscheinung treten kann. Immer, und darauf müssen wir achten, ist die Verflechtung von Politik und Religion gegeben. Die Politik kommt ohne die Religion nicht aus, und Sie merken ja, dass die Kirchen immer mehr Mitspracherecht haben möchte, vor allen Dingen ja auch die katholische Kirche. Ich habe neulich in Langenscheinbach auch auf etwas hingewiesen, was mich ebenso auch wieder innerlich aufgerüttelt hat. In der Wochenzeitschrift Die Zeit vom 3. Oktober 1997 befand sich ein Artikel zum Thema Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten. Die Menschenrechte gibt es ja schon seit 1948. Und jetzt unter Führung unseres ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt, er ist der Ehrenvorsitzende, und vielen, vielen ehemaligen Premiers, Regierungschefs, ist also jetzt eine solche Erklärung ausgearbeitet worden. Und da soll ebenfalls darauf hingewirkt werden, dass die Menschheit global neben den Rechten auch Pflichten hat. Und interessant sind die Pflichten im Hinblick auf Religion. In dem Artikel 15 wird also gefordert, dass wir alle, die wir irgendeiner Religion angehören, eine solche Toleranz haben, dass wir jeden anerkennen müssen. Keiner darf irgendwie diffamiert werden, wir sollen also eine große Familie bilden. Und nun stellen Sie sich vor, wenn dann die Christen die Ausschließlichkeit und Absolutheit Jesu Christi nach Apostelgeschichte 4, Vers 12 bezeugen. Sie wissen, was da steht? Es ist in keinem anderen Heil, ist kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben als allein Jesus Christus. Wer das bezeugt und nicht mitgeht, dass der Gott Allah derselbe Gott wie der Vater unseres Herrn Jesu Christi ist, ich denke, der wird als Fundamentalist abgestempelt. Toleranz wird groß geschrieben. Ich habe bereits auf dieses Schlagwort hingewiesen. Achtung allen Menschen gegenüber. Das ist sicher richtig. Nur wenn es um die Wahrheit geht, sollten wir sie bezeugen. Wir werden dabei nicht fanatisch. Es könnte also zu einem Risiko für die Christen werden, wenn sie allein auf Jesus Christus und sein Heil hinweisen. Alle Politiker, Wirtschaftler, Wissenschaftler, Schriftsteller, Beamte, Ärzte und Juristen werden aufgefordert, sich einem gemeinsamen Ethos, also einer Moral, einer bestimmten Norm zu verpflichten. Das Mindeste ist also ein Humanismus oder das, was in der New Age-Bewegung, in der Esoterik immer verkündigt wird, der Mensch ist gut, der ist eben nicht, wie es die Sünde bezeugt, total schlecht, was Paulus in Römer 1 und 2 darlegt. In uns ist Gutes, wir müssen das nur entwickeln und vorantreiben. Und wenn diese Menschenpflichten durchgesetzt werden, dann muss auch darüber gewacht werden, dass sie eingehalten werden, ebenso wie ja die Menschenrechte. Deswegen kann ja heute die UNO einschreiten, wenn auf dem Balkan oder auch jetzt im Irak Diktatoren, autoritäre Personen etwas anderes tun. Aufgrund dieser allgemeinen Menschenrechte. Und wenn die Verpflichtungen noch dazukommen, ich denke, dann wird eine solche gemeinsame Norm festgelegt. Und ich will nochmal darauf hinweisen, dass gerade im Medienbereich eine solche Entwicklung da ist, die das alles, was hier an Inhalten verkündigt wird, zielorientiert umsetzt. Das digitale Fernsprechen mit der Computertechnik und dem Fernsehen, mit der Möglichkeit weltweiter Vernetzung, bietet einen Informationsaustausch, Kommunikation. Und das ist zum Teil ja gefährlich, weil alles da hineinkommen kann. Sicher, denke ich, wird das auch mal kontrolliert werden. Also wir sollten diese Entwicklung wachen Herzens betrachten, sollten uns allerdings immer wieder daran erinnern, solches muss geschehen. Und da Gott uns nicht gegeben hat den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der gesunden Vernunft, haben wir eine Position. Ich weise darauf immer wieder hin. Ich denke, dass diese Entwicklung auch nicht mehr umkehrbar ist. Sie wird sich fortsetzen. Diese Kontrolle, die ich schon andeutete, wird möglich sein durch diese moderne Technik. Die meisten Kenner des prophetischen Wortes glauben allerdings, dass, wenn nun der letzte Weltenherrscher auftaucht, der dann ganz rigide nach einer Zeit einer gewissen Demokratisierung durchgreift, wenn er seine Maske fallen lässt, dass dann diese Gemeinde nicht mehr auf Erden sein wird. Nicht, weil sie leidenscheu wäre, sondern weil, wie ich denke, das prophetische Wort für die Gemeinde eine andere Aufgabe hat, auch andere Leidensarten sind ihr bestimmt. Denn wenn die letzte, die 70. Jahrwoche, die noch aussteht, nach Daniel, und das wird in der Offenbarung dargelegt durch den erhöhten Christus, und Johannes war der Vermittler dieser Visionen, er hat es aufgeschrieben, wenn das alles eintritt und vor allen Dingen der Zorn Gottes die Menschheit wegen der Unbußfertigkeit trifft, dann darf uns klar werden, nach 1. Thessalonicher 5, Vers 9, wir sind nicht gesetzt zum Zorn. Zu jenem Tag der Rache, des Zorns, der Finsternis und wie es schon die Propheten im alten Bunde beschrieben haben. Liebe Geschwister, das ist eine Gewissheit, die wir haben dürfen. So wie, ich habe das in vielen Zusammenhängen immer wieder erklärt, ehe Sodom und Gomorra untergingen, die noch glaubten, herausgeholt wurden. Darum dürfen wir unseren Blick aufwärts richten. Die Errettung der Gemeinde durch Hinwegnahme, bei denen, die noch auf Erden sind, vor dem Auftreten des letzten Gesetzlosen und vor allen Dingen vor seiner Herrschaft, die einmalig sein wird auf dieser Erde, da wird die Gemeinde einen Bergungsort haben. So viel zu diesem ersten Teil, wo es um die Offenbarung Gottes auf der Ebene der Schöpfung geht und wo wir da schon sehen, dass Satan den Blick der Menschen von diesem Schöpfergott wegnimmt und die Gewissen der Menschen wie mit einem Brenneisen verhärtet. So hat es Paulus einmal bezeugt. Und die zweite Ebene ist die Ebene des Gesetzes, der Offenbarung und im engeren Sinne des sogenannten Dekalogs, das sind die 10 Gebote. Und da will ich mich noch einmal mit den ersten beiden befassen, diese Gebote, wie sie in 2. Mose Kapitel 20 beschrieben werden, bezeugen eindeutig, dass es nur einen Herrn und Gott gibt, diesen Jehova-Gott. In den ersten 6 Versen stellt er sich vor. Und er warnt davor, dass Israel und überhaupt die Menschen einen Gott neben ihm haben. Also bei Israel war es ja so, dass sie diesen Gott einerseits verherrlicht haben, aber zugleich noch andere Götter mit verehrt haben. Und darum heißt es beim Volk Israel in dieser Abfallsituation, das ist Hurenwesen, Hurerei. Nur das wahre Weib kann in diese Position kommen und kann jetzt einer Fälschung und Täuschung erliegen, kann den wahren Gott einerseits noch irgendwie sehen, aber folgt anderen Göttern. Das begann ja schon in der Wüste, als Israel sich ein goldenes Kalb machte. Da beginnt die Täuschung und sie setzt immer an, liebe Geschwister, wenn der Mensch über die Sinnen zum sogenannten Glauben geführt werden will. Wenn der Mensch nicht den Gott, der unsichtbar ist, allein verehrt, sondern er immer etwas Sichtbares, Anschaubares haben muss. Die waren ja der Meinung, das Kalb wäre der Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hätte. Keine anderen Götter sollen neben Jehova in irgendeiner Weise geduldet werden. Keinerlei Götterbild oder Abbild dessen, was im Himmel und auf der Erde ist, soll angebetet werden. Und wie sieht es da in der Gegenwart aus? In der traditionellen Christenheit. Wir müssen einmal diese Entwicklung sehen, weil ja auch da heute Gemeinschaft gepflegt wird, gemeinsame Veranstaltungen praktiziert werden mit solchen, die diesem Bilderdienst huldigen. In der christlichen Kultur hat ja dieser Bilderdienst schon sehr früh begonnen. Denken Sie nur mal daran, wie im Mittelalter die Dome so prächtig ausgestaltet wurden. Und was ist schließlich ein Kruzifix? Bitte, ich will keinen Katholiken diffamieren. Aber es ist ein Abbild. Diese Entwicklung, wie sie sich im Mittelalter gezeigt hat und wie sie heute in noch viel stärkerem Maße da ist, ist immer da zu beobachten, wo die Menschen einer Täuschung erliegen und nicht mehr am Original festhalten. Original aus dem Lateinischen kommt, weist immer auf den Ursprung hin. Und darum müssen wir den Ursprung, das Wesen, die Entstehung kennen. Die Einmaligkeit des Erlösers wird geschmälert und durch das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes wird meiner Meinung nach auch diese Einmaligkeit Gottes geschmälert. Man muss allerdings wissen, dass nur dann, wenn der Papst ex cathedra spricht, das heißt also in seiner Lehrfunktion, dann ist er unfehlbar. Oder erinnern wir uns an zwei weitere Dogmen, die Maria betreffen. Im vergangenen Jahrhundert das Dogma der unbefleckten Empfängnis, das heißt, Maria ist ohne Sünden geboren. Und 1950 das Dogma der leibhaftigen Himmelfahrt Mariens. Und wir haben den Eindruck, dass immer mehr Menschen, auch gerade in der katholischen Kirche, Maria zu einer heiligen Figur, ja zu einer Himmelskönigin werden lassen. Auch da braucht der Mensch wieder so etwas. Es war ja schon in der Antike so. Die Göttin Astarte oder Diana in Ephesus ist ihnen Begriff, auch die letzte ja aus der Apostelgeschichte. Groß ist Diana der Epheser, haben damals viele Epheser geschrien, als der Apostel Paulus eine klare Botschaft von Jesus Christus gab. Ich erhielt im September diesen Jahres ein Büchlein über Fatima. Fatima ist ein Ort in Portugal, da gab es im Jahr 1917 Engel- und Marienerscheinungen. Unmündige Kinder haben das erlebt, die sind nachher ins Kloster gegangen, sie haben einen bestimmten Auftrag gehabt. Und da gab es also hier in Deutschland so eine Organisation, die hat in der Ankündigung dieser Schrift Folgendes formuliert: Deutschland braucht Maria. Ich weiß nicht, ob Sie hier oder woanders eine ähnliche Werbekarte bekommen haben. Ich habe mir dann das Büchlein doch einmal bestellt, um hineinzuschauen. Und für mich ist klar, das ist eindeutig die Verführung, wie sie in der Endzeit auf vielen Gebieten geschieht. Diese Engelerscheinungen und vor allen Dingen die Erscheinung dieser lieben Frau, der Maria, ist für mich eine Verführung. Bitte, Sie können selber prüfen, wenn ich daraus etwas zitiere. Da sagt also die Maria, der Ältesten dieser drei Kinder, Jesus will sich deiner bedienen, damit man mich, also Maria, kennen und lieben lernt. Er will die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen auf der Welt begründen. Denn der sie übt, dem verspreche ich die Erlösung. Übrigens gibt es Millionen von katholischen Christen, die gern die Maria zur Miterlöserin auch in einem Dogma erklärt haben möchten. Das wird wohl der Papst nicht tun, obwohl er ein glühender Marienverehrer ist. Aber ich denke, er kann das um der vielen anderen Christen willen in anderen Konfessionen, Denominationen nicht tun. Noch ein weiteres Beispiel. Vor einigen Jahren erschien unter dem Titel Die Berge werden erbeben von einem katholischen Professor, also kein Theologieprofessor, ist glaube ich Pädagogikprofessor oder Psychologieprofessor, eine Zusammenstellung von Visionen außer sinnlichen Wahrnehmungen und Prophezeiungen. Und da hat er geschaut, ein tosendes Meer, ein großes Schiff, das wird von vielen anderen Schiffen attackiert. Und dann sieht er, an der Spitze dieses großen Schiffs ist der Papst. Schließlich wird er getötet, das Schiff aber siegt und ankert an zwei Säulen. Und nach Auffassung dieses Pädagogen und Seelsorgers in der katholischen Kirche im vergangenen Jahrhundert, Don Bosco, vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört, sind diese beiden Säulen Marienverehrung und die Eucharistie. Das ist also das Herzstück des katholischen Gottesdienstes. Wenn unter der Anleitung des Priesters diese sogenannte Transsubstantiation stattfindet, das heißt die Verwandlung der Hostie wirklich in den Leib des Christus und Wein in das Blut Jesu. Das sind Erfahrungen, die die katholische Kirche immer wieder macht und von diesen Lehren rückt sie nicht ab. Hier brauchen wir die gesunde biblische Lehre und nur sie allein, wenn sie auch heilsgeschichtlich orientiert ist, kann bewahren vor solchen Irrleitungen und vor allen Dingen vor solchen Verführungen, die ständig die Verfälschungen einbringen. Und auch die Christen im evangelischen Lager, und wir wollen uns selbst prüfen, sind mit eingeschlossen. Wir sollten uns, jetzt will ich mal etwas sagen, vor den kleinen Päpstlein hüten, die zwar nicht solche gravierenden falschen Lehren einbringen, aber wenn da Einzelne so autoritär sind, dann wird es ja auch gefährlich. Wie viele haben mit nebenrangigen Sonderlehren andere verführt und getäuscht. Und dann geraten diese Sonderlehren ganz schnell in den Mittelpunkt der Verkündigung. Wie viele personalorientierte Gemeinden, Gemeinschaften, Hauskreise und Gruppenbildung gibt es, selbst auch im evangelikalen Lager, die oft unbewusst und ungewollt gegen dieses Gebot verstoßen. Nämlich, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Noch ein Aspekt in diesem Zusammenhang, wo es immer nur um diese Gebotsebene geht, dass Gott der Erste ist in der Anbetung. Hier geht es noch gar nicht um den letzten Glauben an Jesus Christus. Da müssen wir eine bestimmte Linie noch beachten, die auch in unserer modernen Gesellschaft Gefahren mit sich bringt. Und das ist die Wohlstandsgesellschaft heute, in der wir leben. Und man kann sehr schnell auch da andere Götter neben dem einen Gott haben. Wir sind nicht automatisch frei von den Beziehungen und Bindungen an diese Welt. Nur wenn wir wirklich die Erlösung in Christus nehmen, dann bleiben wir bewahrt. Sieh mal, wenn wir den Maßstab des Apostels Paulus bedenken würden, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, lasst euch genügen. Ich denke, wir haben alle noch etwas mehr. Es geht hier nicht um eine falsche Askese, aber dass wir auch immer wieder daran denken, dass wir uns nicht zum Sklaven machen lassen, indem wir von dem gegenwärtigen Lebensstandard abhängig sind. Was gibt es da für Götzen in der heutigen Zeit? Neben dem Lebensstandard so vieles. Da mag sich jeder selber prüfen, ich will das auch tun. Aber allgemein ist die Fragestellung, wer hat denn wen? Dürfen wir Herr all dessen sein, was der Herr uns schenkt? Oder sind wir abhängig und haben wir da auch unsere Götter und Götzenbilder aufgebaut? Wie Medien, Erlebniswelt, Konsumzwang und was alles noch mit diesem Lebensstandard zusammenhängt. Ich habe in vielen seelsorgerlichen Gesprächen dann wiederum auch erfahren müssen, wie manche abhängig sind von dominierenden Personen in den Familien. Dass manchmal noch die Mütter, die längst verheirateten Kinder noch dominieren wollen. Schlimme Sache. Oder dass wiederum junge Familien die kleinen Kinder zum Götzen machen. Bitte, das sind alles Fragen, die wir uns hier im Zusammenhang mit den Abbildern, mit den falschen Göttern einmal stellen wollen. Gott möchte, dass wir uns freuen, dass wir nicht im falschen Sinne gesetzlich, zwanghaft die Welt meiden. Sehen Sie, ins Kloster gehen, verändert noch längst nicht das menschliche Herz. Wichtig aber ist, dass wir uns in das Heil Gottes hineinnehmen lassen und uns hüten vor einem solchen Götzendienst. Und nun zu dem dritten, zu dem letzten Bereich, und das betrifft uns nun, da wird es ja immer feiner. Gerade auf der Offenbarungsebene, wo Jesus Christus sich in uns verherrlichen möchte, da, wo die Gnade in einer herrlichen, vollkommenen Weise uns geschenkt ist und wo wir allein aus Glauben Zugang haben zu dieser Gnade, da sollten wir auch Acht geben. Mit dem Eintritt in die gegenwärtige Heilszeit, der Heilszeit oder der Haushaltung der Gemeinde, da beginnt ja eine neue Offenbarung. Allein in Jesus Christus. Und darum geht es um diesen christozentrischen Glauben, den der Herr uns vermitteln möchte. Und wir müssen immer wieder daran denken, dass dann ein Rückfall in andere Offenbarungszeiten uns von dem herrlichen Ziel in Christus ablenkt. Also wenn wir nochmal die höchste Offenbarungsstufe nehmen, die uns geschenkt ist, und wir bleiben auf einer anderen hängen, dann haben wir unser Ziel verfehlt. Und wie viele Menschen leben im Gesetz oder in einem falschen Verhältnis zu sogenannten Göttern, die nicht mehr mit dem Christus übereinstimmen. Und wenn der Jesus selber davor warnt, dass am Ende falsche Christusse kommen, falsche Propheten, müssen wir schon Acht geben. Und Paulus weist darauf hin, dass die Gefahr groß ist, abzufallen. Und zwar vom Glauben. Im Gemeindezeitalter, da dürfen wir nun vertrauen auf die völlige Erlösung durch Jesus Christus. Und da ist das Heil vervollständigt, das Wort Gottes ist aufs Vollmaß gebracht. Darum haben wir jetzt das gesamte geoffenbarte Wort, das uns nun durch den Geist immer mehr noch enthüllt werden muss. Wir brauchen keine Neuoffenbarung. In Jesus Christus liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Alle. In Christus. Entschuldigung, muss ich deswegen nach Amerika reisen, um zu gucken, wie es da funktioniert? Nichts gegen Geschwister dort, wir dürfen lernen. Aber wenn man von daher gewaltige Bewegungen und neue Methoden erwartet, entspricht das nicht mehr diesem Glauben. Der Apostel Paulus warnt in 1. Timotheus 4, Vers 1 eben vor diesem Abfall. Und er sagt, in den späteren Zeiten oder Fristen werden die Menschen von dem Glauben abfallen, weil sie auf irreführende Geister und Lehren der Dämonen Acht geben. Die Konsequenz ist also in diesem Fall ein zusätzliches Beobachten von selbst erwählten Gesetzen. Und damit kommen solche Götzen und Götterbilder dazu. Hier in dem Fall war es Warnung vor der Sexualität und vor der Nahrung. Also es ist das Gegenteil von dem, dass man in der Genusssucht schwelgt. Und hier geht es nun um eine solche Askese, die angeblich auf höhere Ordnung kommt. Hier geht es also um Hinzufügen. Und wir wollen uns einmal da fragen, wie das mit dem Hinzufügen ist. Was kann alles hinzugefügt werden? Und auf der anderen Seite, was kann hinweggenommen werden, sodass das Original nicht mehr exakt bestehen bleibt? Der Apostel Paulus erinnert uns an Apostelgeschichte 1, Vers 10 daran, dass die Israeliten während der Wüstenwanderung nicht treu blieben. Uns ist das zur Warnung gesetzt, dass der größte Teil in der Wüste zurückblieb. Wir haben nun ein herrliches Fülle-Evangelium. Und da gehört zusammen, das will ich hier an dieser Stelle, ehe ich jetzt auf diese beiden Momente noch eingehe, wegnehmen und hinzufügen, möchte ich es zusammenfassen. Es geht also um eine geistgewirkte Glaubensbotschaft an den erhöhten Christus. Nicht nur um den Jesus, der uns die Sünden vergibt, das ist wunderbar, ist die Grundlage. Es geht um den erhöhten Christus mit seinem ganzen Heil, um eine Zielsetzung, wozu ist die Gemeinde erwählt und berufen, und schließlich, wie ist dieser biblische Glaube ganz konkret zu praktizieren. Und nun zu diesem ersten Aspekt innerhalb dieses dritten Teils, Abfall durch Wegnehmen bzw. Verfälschung und Verführung. Es war ja schon zur Entstehung der ersten Christen vorhanden. Paulus hat das bereits in den Anfängen registriert und wir müssen die Anfänge erkennen. Ich sage oft, wenn in einem Bahnhof Gleise zunächst parallel laufen, dann stimmt da die Richtung. Und dennoch sind es zwei unterschiedliche Wege. Und erst später merkt man manchmal, dass da eine ganz andere Richtung eingeschlagen ist. Wer also schon mal in den falschen Zug gestiegen ist, wird das mit Entsetzen zu spät gesehen haben. Und es ist auch nicht damit getan, wie mal eine naive Frau das gemacht hat, als man ihr sagte, also liebe Frau, Sie sitzen im falschen Zug, Sie mussten genau in die andere Richtung fahren. Sie steht auf, setzt sich genau gegenüber und schaut nun in die entgegengesetzte Richtung und meint, es ist alles in Ordnung. Halt, kehrt, Marsch ist echte biblische Bekehrung, wie es mal ein gläubiger Offizier gesagt hat. Die Korinther-Gemeinde war eine Unmündige. Trotz aller Gaben, Paulus konnte zu ihnen nur reden als zu Unmündigen. Das heißt, sie waren einfach nicht reif für feste Speise. Sie äußerten sogar Zweifel an der Auferstehung Jesu. Deswegen musste Paulus das 15. Kapitel schreiben. Und was die Verhaltensweise anlangte, da haben sie einen Hurer geduldet. Also merken wir, wie von dem Original abgewichen wird. Und die falsche Abendmahlspraxis, Prassen beim Liebesmahl der sozial besser gestellten Gemeindeglieder, schlimme Dinge. Und bei den Philippern, ich kann das nur kurz jetzt mal andeuten, weil sie Anfänge sind, entwickelte sich sogar eine Feindschaft im Kreuz gegenüber. Ihr Leib war der Gott und Ehre bei den Menschen, das war ihre Schande. Die glaubten noch irgendwie an Jesus, aber sie waren nicht bereit, in das Kreuzesgeschehen hineinzugehen. Darum, ihr Ende ist mit Untergang verbunden, nach Philipper 3, Vers 18 und 19. Und im Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus wird auch noch ein Mangel deutlich, auch ein Abweichen vom Original. Diese Gemeinde, der der Apostel Paulus gedient hatte, wich ab von der Agape, von der Liebe. Da waren viele positive Dinge noch da. Und ich denke, das ist schon sehr zu beachten. Da wird's menschlich und verführerisch. Da ist nicht mehr nur das geistliche Prinzip vorhanden. Ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Erinnere dich, wovon du gefallen bist. Offenbarung 2, 4 und 5. Die Augen des erhöhten Herrn, die wie für Feuerflammen sind, die sehen in die Tiefe hinein. Liebe Geschwister, auch unsere Motive, deine und meine. Ob du nur vordergründig dabei bist und im Herzen doch woanders bist. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen sehen, wie die Betreffenden hier im Herzen wirklich denken. Sind alle nett und lieb, schauen hierher. Schauen gespannt zu, aber das ist noch kein Beweis, ob wir noch in der ersten Liebe stehen, liebe Geschwister. Ich glaube, dass wir sicher daran interessiert sind und dass wir das möchten. Ich sage mir das selbst. Das Original ist eben die Agape, die biblische, klar bezeugte Liebe, die wir praktizieren sollten, auch nach 1. Korinther 13. Und damit sind wir wieder auch in der Gegenwart. Wollen auch da nochmal die Ausreifesituation beachten, wie hier Gefahren bestehen, dass das Original verfälscht wird. Ich habe die Auferweckung Jesu ja angesprochen. Ich meine, das ist schon erschütternd, wenn der Professor Lüdemann in Göttingen eindeutig sagt, das Grab war nicht leer. Ich habe jetzt gerade in Idea Spektrum noch in der letzten Nummer einen Bericht über diese Debatte oder Diskussion gelesen, die er mit einem kirchlichen Superintendenten hatte. Nun, da wird's ja offenbar schon, aber bei den Korinthern fing das an. Wer nicht an die Auferstehung glaubt, der hat das Wesen des Christentums überhaupt nicht verstanden. Und wenn in Korinth der Hurer geduldet wurde, dann stellen wir fest, wie heute in Kirchen, oft auch in Freikirchen schon, die gleichgeschlechtliche Partnerschaft akzeptiert wird und wie man es mit der Gemeindezucht nicht mehr so genau nimmt. Wenn da auch junge Menschen zusammenleben, ohne Trauschein und so weiter. Es gibt so viele Dinge, wo wir schon registrieren, was sich in der Gemeinde der Christen auch da tut. Und ich denke, diese Verhaltensweisen, die nehmen im Trend immer noch mehr zu. Und das wird Gerichte Gottes über diese Menschen nach sich ziehen, wenn sie nicht umkehren. Aber was uns bibeltreue Christen darüber hinaus noch zu denken gibt, das ist immer wieder der Mangel an dieser göttlichen Agape. Wenn in Ephesus das eine Begleiterscheinung war, sollten wir uns auch immer wieder fragen. Liebe und Wahrheit, das bezeuge ich immer wieder, gehören zusammen, liebe Geschwister. Nur die Wahrheit ohne die göttliche Liebe, die wird rechthaberisch und fanatisch. Aber eine Liebe, das habe ich am Anfang schon angedeutet, ohne die biblische Wahrheit, die führt in die Schwärmerei. Darum beides beachten. Gerade in dem hohen Lied der Liebe des Neuen Testaments, 1. Korinther 13, bezeugt ja Paulus diesen überragenden Wert der Liebe. Aber er sagt auch darin, diese Liebe freut sich der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Und er muss leider sagen, wenn er die ersten Verse nimmt, da gibt es also solche, die Gaben praktizierten, das Sprachenreden, Menschen, Engel, Zungen, gab solche, die viel Kenntnisse hatten, anderen gewaltigen Glauben sogar zum Berge versetzen und schließlich Märtyrer. Das alles ist möglich, aber wenn die Liebe nicht da ist, muss er sagen, das Ergebnis ist gleich null. Darum prüft euch selbst, ob ihr im Glauben und in der Liebe steht. So viel zunächst mal zum Wegnehmen und jetzt zum Hinzutun. Ich muss nochmal auf die katholische Kirche hinweisen. Die katholische Kirche hat ja zwei Lehrsäulen. Die Heilige Schrift, auch da schon mit den Apokryphen des Alten Testamentes, und noch die sogenannte Tradition. Das ist also die Überlieferung, all das, was im Verlauf der fast 2000-jährigen Geschichte der sogenannten Christenheit dazugekommen ist. Luther, der Reformator und andere haben gesagt, allein die Schrift, allein die Gnade, allein der Glaube und allein Christus. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, es gibt Dogmen in der katholischen Kirche, die hinzugetan haben. Und jeder echte Katholik muss das glauben. Sicher gibt es viele, die an Jesus Christus glauben, aber was dazu kommt, und ich möchte nochmal sagen, wir wollen nicht andere verurteilen, uns auch fragen, sind Dinge, die dann dazukommen. Aus diesem Und wird ja sehr schnell auch lehrmäßig das Zentrum. Bei den Galatern, wir wollen auch da nochmal eben schnell an die Anfänge gehen, kam ein Hinzutun durch Gesetz, zunächst durch Judaisten zustande. Da musste sogar Paulus warnen, in Galater 3, Vers 1. Beharrt doch in der Freiheit, lasst euch nicht wieder unter das Gesetz des, und das Joch des Gesetzes bringen. Und er muss dann in Vers 10 sagen, die versuchen mit Gesetzeswerken errettet zu werden, die stehen unter dem Fluch. Und er befürchtet sogar eine Umstellung des Evangeliums, dass ein andersartiges Evangelium praktiziert würde, Vers 6. Und wie geschieht das? Er hat den Eindruck, dass Engelmächte da hineinkommen. Denn die Engel haben das Gesetz vermittelt. Und in Kolosser Kapitel 2 wird Ähnliches deutlich, dass da durch Engelerscheinungen Menschen in Demut und Geistlichkeit dieser Engel einhergingen. Große Gefahren damals und heute in der Ausreifezeit erkennen wir das immer wieder. Gerade in der katholischen Kirche haben viele sogenannte Visionen, Engelerscheinungen zusätzliche Lehren gebracht. Man weiß, dass der Papst noch einige der Offenbarungsschriften von Fatima im Vatikan unter Verschluss hält. Also Anbetung der Engel nach eigenem Willen, davor muss der Apostel Paulus warnen. Und zwar haben sie Visionen gehabt, Dinge, die sie gesehen haben, heißt es in Kolosser 2, 16 bis 18. Lasst euch nicht um den Kampfpreis bringen, muss er den Kolosser in diesem Zusammenhang sagen. Denn ich habe den Eindruck, dass heute immer mehr Praktiken in die Gemeinde Jesu eindringen, die so ähnlich sind wie damals in der Gemeinde der Galater und der Kolosser. Wir sollen die Liebe zu jedem, der an Jesus Christus ist, bewahren und auch praktizieren. Aber Bewegungen erkennen, denn wenn wir uns mit Unwahrhaftigkeit verbinden, besteht die Gefahr, dass wir das Original nicht mehr klar sehen und über das Menschliche ins Verführerische hineingeraten. Ich sage Ihnen das ganz offen, ich würde nicht in der Ökumene mitmachen. Ich werde auch morgen in einem Zusammenhang noch mal etwas sagen über Pro Christ. Bitte nicht so oder so. Ich möchte differenzieren, ganz kurz im Zusammenhang mit diesem Thema. Wenn wir auf dem Grund, der gelegt ist, aufbauen, sollen wir achten, dass Gold, Silber, Edelsteine ja gebaut werden. Darf ich Sie mal fragen, können Sie das durch irgendein menschliches Programm erwirken? Mit mehr Musik und Theater und wer weiß was, was alles ja heute auch im Zusammenhang mit Gemeindeerneuerung in die Gemeinden reinkommt. Stellt euch nicht der Welt gleich. Und wenn Gott, der Herr, nicht selber der Vater zum Sohne zieht, dann ist unser Bemühen vergeblich. Ich darf nochmal sagen, es geht nicht um die Diskriminierung Einzelner, sondern um Erkenntnis der Geister, die oft auch hinter manchen Offenbarungen stehen. Es kann eine sogenannte sanfte Umwandlung der Wahrheit geben. Die geschieht nicht krass und für uns sofort einsehbar. Ich habe ein interessantes Buch jetzt in die Hand bekommen, vielleicht kennen einige das, von einem ehemaligen katholischen Priester, Dalia, der schreibt, ich durfte nicht mehr Priester sein. Was er für einen Kampf gehabt hat und wie er behandelt wurde, als er sagte, was da in der Kirche mit Maria geschieht, ist nicht mehr biblisch. Wies auf den unbiblischen Sakramentalismus hin, auf dieses Zölibat, das heißt, dass der Priester ehelos sein muss und verschiedene Dinge. Er wurde exkommuniziert, das heißt aus der Kirche ausgestoßen, in einem nicht fairen Verfahren. Das alles geschieht und eins in diesem Zusammenhang war mir noch wichtig. Er ist in einen charismatischen Kreis, in einen katholischen Kreis hineingekommen und hat da einiges miterlebt. Und dann ist er zu dem Leiter gegangen, weil ihm einiges fremd erschien. Und der hat dann noch Folgendes gesagt. Wir verstehen uns als Brückenbauer zu den anderen Kirchen und Gemeinden, damit schließlich alle wieder in den Schoß der katholischen Kirche unter Führung des Papstes zurückkehren. Sage nicht ich, sagt der Betreffende. Also sollten Sie das Buch mal bekommen. Hochinteressant. Ich durfte nicht mehr Priester sein. Es gibt also ganz entscheidende Momente, die wir beachten müssen. Und ich möchte zum Abschluss darauf hinweisen, dass alles sind Entwicklungen, die den Höhepunkt erreichen. Wie aber können wir uns in den Gemeinden auch ganz persönlich bewahren? Paulus sagt in 2. Timotheus Kapitel 4, es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selber Lehrer aufhäufen werden, wie ihnen und weil ihnen die Ohren danach jucken oder kitzeln. Und sie sich zu den Fabeln wenden. Vers 4, 3, Kapitel 4, Vers 3 und 4. Im ersten Timotheusbrief schreibt Paulus, habe Acht auf dich und die Lehre. Also wir können nicht einfach sagen, jetzt wollen wir mal die Lehre lassen. Verstoßen wir gegen das Wort, liebe Geschwister. Das klingt so fromm. Gewiss, viele Lehren haben getrennt. Aber das lebendige Wort, die klare, für die Gemeinde bezeugte Botschaft, die muss nach wie vor sein, sonst haben wir ja keine Orientierung mehr. Denn das persönliche Wachsamsein gehört dazu und der würdige Wandel. Und in 2. Timotheus 3, Vers 10a weist der Apostel auf das Verflochtensein hin von Wandel und Lehre. Er sagt nämlich seinem Sohn im Glauben, du bist genau gefolgt meiner Lehre und meinem Lebenswandel. Paulus war also so ein Vorbild, dass er sagen konnte, du bist meinem Wandel gefolgt. Was ist das für eine Aussage? Das war der 10. Vers dieses Kapitels. Und das muss uns immer wieder deutlich werden. Ich habe das schon oft gesagt. Wenn wir hier und da eine kalte Orthodoxie, also eine kalte, richtige Lehre finden, dann laufen auch manche weg. Und wo gehen sie hin? Zu denen, die oft einen warmen Irrtum verkündigen. Vor allen Dingen auch junge Leute, nicht? Die ja auch etwas Emotionales benötigen. Die suchen da. Ich habe das selber mal erlebt. Ich habe jemanden gewarnt von einer bestimmten Richtung, ist hineingeraten. Schlimm, wie der sich entwickelt hat. Nachher keinen Kontakt oder wenig Kontakt noch zu den Eltern genommen. Die Mutter, die dann zu einer noch evangelikalen Gemeinde geht. Schlimme Trennung. Und er meint, er wäre im Recht. Was wir brauchen, ist eine Lehre gemäß der Gottseligkeit, wie sie Paulus verkündigt. Damit wir wirklich in Christus, in unserem Gott, alles haben, kann es eigentlich mehr geben, als das, was ich auch immer wieder bezeuge nach Kolosser 3. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wir sind versetzt schon in die Herrlichkeit. Gibt es eine größere Sache? Oder wollen Sie noch mehr oder irgendwas anderes? Wer das hat, hat wirklich die Fülle. Aber wir sollen dann aus dieser Gnadenfülle ständig nehmen. Wir brauchen den Blick für die Herrlichkeit. Ihn anschauen, werden wir verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Dann werden wir nicht von allerlei Winterlehre hin und her geworfen nach Epheser 4. Das ist bei den Unmündigen der Fall. Wie oft ist heute ein bedürfnisorientiertes Evangelium dran? Das werde ich morgen nochmal darstellen. Wie hätten Sie es denn gern? Was soll ich Ihnen denn das nächste Mal bringen, damit Sie mit dem schönen rosaroten Gefühl der Magengegend nach Hause gehen? Soll ich Ihnen das bringen? Ich denke, Sie wollen die Wahrheit. Dann kriegen Sie die Herrlichkeit des Christus. Und wir sollen in Liebe hinanwachsen zu dem Haupt, dem Christus, nach Epheser 4, Vers 14 und 15. Denn allein in ihm liegen ja alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das habe ich gleich zu Anfang gesagt. Er ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. 1. Korinther 1, Vers 30. Deshalb dürfen wir mit dem Apostel Paulus sein, in guter Zuversicht, dass der in uns angefangen hat, das gute Werk, wird's vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Dann wird das Original sichtbar. Und dann dürfen wir uns freuen. Wir sind nicht Fabeln gefolgt, sondern dem klaren, wahren Worte Gottes. Schenke der Herr uns, dass wir auch von heute Abend Anregungen mitbekommen, aber auch immer wieder prüfen, damit der Herr sich verherrlichen kann. Ich darf, ehe wir noch ein Schlusslied singen, den Bruder Günter Teusch bitten, mit uns zu beten. Ich kenne ihn von Arosa her und er ist aus dem Raum Gießen hierher gekommen, ist vor Jahren auch schon mal hier gewesen. Wenn du, lieber Günter, noch ein Abschlussgebet sprechen möchtest, bitte. Singen aus dem Lied 427. 427, diese vier Strophen. Ich darf nochmal darauf hinweisen, dass wir morgen am Sonntag um 9.30 Uhr hier dann den zweiten Vortrag haben werden zu der gleichen Thematik, aber mit einigen anderen Akzentsetzungen. Wir wollen uns noch unter ein Abschlusswort stellen, ein Segenswort, und ich darf bitten, wer kann, möge sich dazu erheben. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar und möge euer Geist unversehrt, die Seele und der Körper tadellos bewahrt werden in der Ankunft oder Anwesenheit unseres Herrn Jesus Christus. Getreu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Amen. Und nun wünsche ich Ihnen eine gesegnete Nacht, eine gute Heimfahrt.